Hier ist der Weltspiegel-Podcast mit einer weiteren Sonderfolge zum US-Wahlkampf. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr ihn hören. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wochenlang stand Joe Biden unter Druck. Sein Credo war bislang immer, ich mach's nochmal. Ich halte durch. Ich will selbst gegen Trump antreten. Und seine Partei stand hinter ihm. Doch dann ging es am Ende ganz schnell. Gestern hat er seinen Rücktritt von der Kandidatur bekannt gegeben. Kurz danach spricht er sich in einem Posting noch für seine Vizepräsidentin Kamala Harris aus, als die neue Kandidatin der Demokraten. Ist damit gesichert, sie wird es werden? Und ist das dann der Last Exit der Demokraten, die es 4 Jahre lang nicht geschafft haben, jemanden aufzubauen, der Biden nachfolgen könnte? Wer kommt noch in Frage? Und wie läuft das Ganze jetzt überhaupt ab? Darüber spreche ich jetzt mit Laura von Daniels, USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Frau von Daniels.
Guten Tag, Frau Amiri.
Wir haben ja am Freitag zusammen gesprochen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich habe zwar gesagt, wir sprechen ganz schnell wieder, aber dass wir uns heute schon am Montag um 14 Uhr wieder hören, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt haben wir am Freitag spekuliert, wer denn Biden nachfolgen könnte. Sie haben in unserem letzten Gespräch gesagt, Kamala Harris ist die erste in der Reihe, allein schon, weil sie mit auf dem Wahlticket von Biden steht. Wäre sie als Kandidatin jetzt eine reine Verzweiflungstat der Demokraten? Gibt es niemanden sonst?
Ich denke nach wie vor, dass Kamala Harris die erste Riege der Demokratischen Partei ist. Es gibt ja auch einen Grund, warum sie damals als Vizepräsidentin ausgewählt wurde. Sie bringt jetzt auch die politische Erfahrung in ihrem Amt mit sich und die Wiedererkennbarkeit als politische Persönlichkeit in den ganzen Vereinigten Staaten. Das ist wichtig für die Hauptwahl im November. Es ist jetzt unmittelbar auch wichtig für den Parteitag der Demokratischen Partei nächsten Monat. Da muss man schon in allen Bereichen der Partei, in allen Regionen des Landes ein Gesicht sein, das die Leute kennen und mit dem sie etwas verbinden. Und das alles bringt sie mit und möglicherweise sogar wirklich auch mehr als all die anderen Namen, die da derzeit gehandelt werden.
Also heißt das jetzt auch, die anderen wollen nicht, weil sie vielleicht auch auf eine Chance in 4 Jahren hoffen, weil Trump dann nicht mehr antreten kann?
Ich denke, die erste Überlegung ist jetzt tatsächlich bei allen, wie kann man verhindern, dass Donald Trump Präsident wird? Das sollte natürlich die Priorität sein. Und dem nachgeordnet ist dann vielleicht die Frage, wie sieht es in 4 Jahren aus? Aber jetzt ist es doch erkennbar an dem Verhalten vieler aussichtsreicher Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie sich entweder wirklich sehr aktiv hinter Harris stellen oder zumindest ihr nicht sich in den Weg stellen und ihr widersprechen oder ihrer Kandidatur widersprechen.
Und warum haben es die Demokraten jetzt 4 Jahre nicht geschafft, eine ernsthafte Nachfolgerin aufzubauen?
Lange Zeit sah es so aus, dass Joe Biden tatsächlich erwiesenermaßen der beste Kandidat ist, einen Donald Trump in einem Wahlrennen um die Präsidentschaft zu schlagen. Er war der Einzige, der das wirklich von sich behaupten konnte. Und solange er selbst im guten gesundheitlichen Zustand war, war das die aussichtsreichste Kandidatur und jeder Wechsel hätte ein Risiko bedeutet. Ja, und so sind wir in diese Situation gekommen. Man kann natürlich trotzdem darüber diskutieren, warum ein Biden im Amt nicht früher Maßnahmen ergriffen hat oder auch politische Signale gesendet hat, dass er über eine Nachfolge nachdenkt und wer das denn sein könnte.
Nochmal jetzt zurück zu Harris. Kurz vor 8, glaube ich, gestern Abend, deutsche Zeit, kam dann die Nachricht über X, dass Biden nicht mehr kandidieren wird. Dann ich natürlich als Nachrichtenjunkie in diesem Beruf sofort die Tagesschau eingeschaltet. Die waren dann auch gleich live dabei in Washington. Dann zwischendurch CNN geschaut, bis ich dann wieder die Tagesthemen-Sondersendung verfolgt habe. Und dann wieder CNN, also ich war die ganze Nacht wach. Wir haben gefühlt 4 Jahre nichts von Harris gehört und plötzlich, also CNN, da war ja richtig eine Euphorie zu spüren, auch unter den Demokraten, die dann zugeschaltet wurden. Plötzlich jubelte man Harris in die Höhe. Als sie ganz zu Beginn ins Amt kam, gab es ja hohe Erwartungen. Sie war die erste Frau in dieser Position, die erste Person of Color. Aber dann hat man ja gar nichts mehr vom Vize von Biden gehört. Wie schätzen Sie jetzt die Chancen für Harris ein? Was steht auf Ihrer Habenseite?
Ich würde widersprechen, dass man nichts von ihr gehört oder gesehen habe.
Oder wenig.
Es waren vielleicht nicht so, wenig, vielleicht nicht so die lauten Töne. Vielleicht war sie eben auch jemand, der dann sehr loyal an der Seite Bidens stand. Es gab intern auch immer wieder Differenzen, das ist auch kolportiert, zwischen ihren Leuten, ihrem Team und dem Biden-Team im Weißen Haus. Sie hat sich schon an einigen Stellen auch unglücklich behandelt gefühlt und dass sie in Situationen hineingeworfen worden wäre, die sie nicht gut aussehen ließen, dass man ihr dieses Portfolio mitgegeben hat, sich um die Migrationspolitik zu kümmern, in einer Zeit, in der es ja wirklich eine Migrationskrise an der südlichen Grenze der Vereinigten Staaten gibt. Natürlich ist das dann schwer, da gut auszusehen. Aber sie war da und vielleicht erinnern Sie sich auch, als das Supreme Court Urteil zu Abtreibungsrechten herauskam, war auch eine Kamala Harris da und hat ganz deutlich auch in ihrer, ja, mit ihrer Erfahrung als Juristin, als Staatsanwältin, wirklich als jemand mit Expertise gesprochen und gesagt, das lassen wir uns nicht bieten und da müssen wir politisch dagegen halten.
Sie setzt sich ja seit Jahren für das Recht auf Abtreibung ein.
Ja, das tut sie, da ist sie konsistent und das ist sicherlich für die Demokraten eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Wahlkampfthema jetzt in dem Rennen um die Präsidentschaft.
Jetzt hat sie diese Themen Migration und Abtreibung vor allen Dingen im Fokus gehabt. Das sind ja genau die Themen, die die Republikaner am meisten hassen. Was wird sie abbekommen von den Republikanern ab jetzt?
Ja, da wird sicherlich viele Angriffe geben auf ihre Person, auf das, wofür sie steht. Man wird ihr sicherlich versuchen vorzuhalten, dass sie irgendwie versucht habe, quasi die Grenze der Vereinigten Staaten zu öffnen und noch mehr Flüchtlinge hineinzulassen. Wir kennen das von Trump, der das in Wahlkampfreden immer wieder auch gegenüber Biden behauptet hat, mit abstrusen Anschuldigungen. Biden lasse Flüchtlinge mit Helikoptern oder Flugzeugen einfliegen und dann würden die auf dem Territorium der Vereinigten Staaten landen. Sowas. Davon werden wir sicherlich mehr sehen.
Republikaner haben ja auf dem Republikanerparteitag sie schon Grenzzaren und Abtreibungszaren genannt.
Ja, das ist natürlich genau die Art von Wahlkampftaktik, die man kennt. Und man muss auch sehen, es ist dann eben nicht nur Trump, es ist auch seine ganze Unterstützerschaft, die Make America Great Again-Amerikaner. Und es ist auch ein J.D. Vance, sein Vizepräsidentenkandidat, der ja da auch in dieselbe Kerbe haut. Der unterscheidet sich ja nicht wesentlich, auch rhetorisch nicht von dem, was Trump da zu bieten hat.
Gibt es eigentlich Umfragewerte zu ihr? Wie haben sie sich entwickelt? Gibt es überhaupt etwas Aktuelles?
Gibt es tatsächlich. Und auch aus den Tagen nach dem Attentat auf Donald Trump war es tatsächlich erkennbar, dass in Umfragen, bei denen man Harris direkt mit Trump verglichen hat, sie gleich auf war. Das sind natürlich einzelne erste Umfragen. Insgesamt haben sich ihre Umfragewerte aber in den letzten Wochen schon verbessert. Hatte auch was mit der zunehmenden Schwäche von Joe Biden natürlich zu tun. Aber ja, also ich meine, da gab es eine positive Entwicklung aus ihrer Warte. Von daher verwundert das jetzt auch nicht, dass sich viele Leute in der Partei, in der Demokratischen Partei hinter ihr sammeln und sie unterstützen, auch öffentlich.
Sie hat sich ja schon mal um die Präsidentschaft beworben und ist dann aber schnell ausgeschieden. Kann sie Wahlkampf?
Das ist sicherlich die große Frage, das werden wir jetzt sehen. Sie kann auf jeden Fall debattieren. Wir haben das auch gesehen in einzelnen Situationen im US-Kongress. Wenn man sich erinnert an eine Auseinandersetzung mit dem heutigen Supreme Court Richter Kavanaugh, der damals befragt wurde im Justizausschuss, da hat sie sehr rhetorisch sehr stark gegen ihn und seine Kandidatur um diese Supreme Court Sitz argumentiert. Das kann sie schon. Wie sie jetzt mit großen Mengen umgeht, wie sie auf Leute zugeht, wie sie lernt zu sprechen, auch jenseits von Telepromptern, das muss man abwarten. Und sicherlich schadet es nicht, wenn da auch noch eine starke Kandidatin oder Kandidatin um das Vizepräsidentenamt dazukommt und man dann mit gemeinsamer Man, Woman, wie auch immer, Power in diesen Wahlkampf zieht.
Gesetzesfalls, sie wird jetzt wirklich zur Kandidatin bei der Convention aufgestellt. Mit wem als Vize hätte sie denn die besten Chancen?
Ha, da werden eine ganze Reihe Namen gehandelt. Das ist eine gute Handvoll von, ja, man kann schon sagen, weißen Männern mittleren Alters aus der Demokratischen Partei, die alle ihre Verdienste haben. Ein Roy Cooper aus North Carolina, ein Andy Beshear, Kentucky, Josh Shapiro, etwas jüngerer Kandidat oder der Gouverneur von Pennsylvania, ein wichtiger Swing State, könnte eine Rolle spielen. Oder Mark Kelly aus Arizona. Und dann gibt es dann natürlich auch noch Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, eine Hoffnungsträgerin der Demokratischen Partei, die ja wohl schon auch in einem Konferenzcall gewesen sein soll mit Harris und Biden, unmittelbar nachdem Biden erklärt hat, dass er zurücktritt von der Kandidatur.
Wie läuft das jetzt ab und wie demokratisch wäre das? Die Vorwahlen sind ja längst um. Es gibt ja für so einen Fall überhaupt gar keinen einstudierten Ablauf. Werden das die WählerInnen akzeptieren? Ich meine, von den Republikanern wird das ja schon als undemokratisch genannt und dass Millionen von Wählern quasi um ihre Stimme betrogen wurden, konnte man jetzt auf X schon lesen.
Naja, es führt diese Partei zurück zu einer alten Debatte oder eine alte Konfliktlinie, die in die 60er Jahre zurückreicht. Damals, 1968, gab es schon mal eine offene Partei-Convention. Damals sind also verschiedene Kandidaten-Duos um das Rennen um die Präsidentschaftsnominierung auf diesem Parteitag eingezogen. Und es gab im Grunde genommen eine politische, rhetorische Schlammschlacht. Keiner der Kandidaten sah am Ende gut aus und sie haben dann das Rennen gegen Nixon verloren. Der Republikaner wurde Präsident. Das will man natürlich jetzt mit allen Mitteln verhindern. Andererseits sagt man, wenn man jetzt Biden ersetzt und man hat da die Möglichkeit, ein neues Führungsduo einzusetzen, dann soll das auch in einem demokratischen Wettbewerb ermittelt werden. Ja, die Kunst liegt jetzt darin, diese beiden Strömungen irgendwie zusammenzubringen und vielleicht zu sagen, es gibt auch noch eine Kompromisslösung, ein Kandidatenduo, das vorher in der Partei vorgestellt wird, mit den verschiedenen Würdenträgern abgesprochen wird, ob man die denn wählen kann und dass man denen dann eine starke Empfehlung beim Parteitag mitgibt. Das ist schon notwendig, um in der Hauptwahl noch bestehen zu können.
Darf Harris eigentlich die Parteispenden, die für Biden eingegangen sind, einfach so übernehmen? Und ich habe auch gelesen, dass seit gestern irgendwie schon 50 Millionen, weitere 50 Millionen auf das Konto eingegangen sind, eben als Unterstützung für Harris.
Also in den USA kann man schon lesen in Medienberichten, dass sie bereits Zugang habe, das Weiße Haus ihr bereits Zugang erteilt habe oder die Demokratische Partei auf 96 Millionen US-Dollar an Wahlkampfspenden. Jetzt sind offenbar neue dazugekommen. Das ist gut und wichtig, denn in den letzten Wochen war es ja eher Trump und waren es die Republikaner, die zunehmend Spenden einsammeln konnten. Also von daher kann Harris jetzt mit diesen Mitteln arbeiten. Aber nochmal ist natürlich schon auch wichtig, dass man da irgendwie ein konsolidiertes Team hat, dass die Leute sehen können, was jetzt mit diesen Spenden passiert und wem das zugutekommt.
Wenn es jetzt eine offene Abstimmung Ende August gibt, endet das nicht im Chaos, also auf eine gespaltene Partei, die so kurz vor der Wahl eigentlich keine Zeit hat, sich zu sortieren? Man spricht ja auch davon, ich meine, es ist ja nicht nur Kamala Harris, sondern es sollen ja dann vielleicht auch noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten aufgestellt werden.
Ja, das ist richtig. Das ist sicherlich der Kompromiss, der jetzt gefunden werden muss. Das wäre die hohe Kunst, einen solchen zu finden, bevor es in das Hauptrennen geht. Das heißt, auch wirklich verschiedene Flügel der Partei miteinander zu verbinden und allen klarzumachen, dass hier an einem Strang gezogen werden muss. Deswegen wäre meine Erwartung, dass jetzt in den nächsten Wochen vor dem Parteikongress tatsächlich Gespräche geführt werden. Nochmal, Kamala Harris hat wohl auch bereits im bilateralen Gespräch mit Gretchen Whitmer am Sonntag offensichtlich darüber nachgedacht, ja, ob das eine Möglichkeit wäre, gemeinsam mit zwei Frauen anzutreten gegen das Duo Trump und J.D. Vance. Ja, und da werden verschiedene Optionen durchgespielt, damit man vielleicht wenigstens eine Vorauswahl hat und dieser Parteikongress nicht total ausufert und man am Ende möglicherweise in einer Situation ist, wo kein Kandidatenduo eine eindeutige starke Mehrheit auf sich vereinen kann. Denn das wäre ja ein Eingeständnis von Schwäche, von innerer Zerstrittenheit, wenn das nicht gelingt.
Egal, wer jetzt kommt, auf jeden Fall ist diese Person jünger als Biden mit 81 und Trump mit 78. Wie wichtig ist Dynamik in einem Wahlkampf, der bislang aus einem Duell der Alternden bestand?
Ja, ich denke, es ist noch wichtiger als in anderen Wahlkämpfen. Und das hat aus meiner Sicht vor allen Dingen mit einer Sache zu tun, den Republikanern und Trump und J.D. Vance ist es zuletzt gelungen, eigentlich lauter Signale zu senden, dass man selber dynamisch, jugendlich und irgendwie auch so inmitten der amerikanischen Popkultur verankert ist. Das haben wir gesehen bei der republikanischen Convention, wo dann so ein Hip-Hop-Song gesungen wird. Ja, statt Ice, Ice, Baby hieß es dann Trump, Trump, Baby. Ja. So, und das heißt, im Grunde genommen ist Trump auf dem Weg oder Trump und J.D. Vance den Demokraten diesen Nimbus, dass eigentlich die Demokraten auf der Seite der Innovation, der Dynamik, der Popkultur und so weiter zu sehen sind. Das gräbt er denen gerade ab. Ja, umso wichtiger ist es jetzt da tatsächlich mit so einem neuen dynamischen Bild nach vorne zu gehen und vielleicht auch was zu wagen und in die Risiken reinzugehen.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt Kamala Harris die Kandidatin der Demokraten dann wirklich wird?
Ob sie dieses Rennen gewinnen kann, wir haben gerade so viele Unsicherheitsfaktoren. Ja, täglich, wöchentlich verändert sich dieses Präsidentschaftsduell. Das ist wirklich sehr schwer vorherzusehen. Aber ich denke, man sieht anhand der Umfragen und auch des Verhaltens der Geldgeber, der Parteispenden, dass ja offensichtlich das jetzt als ein positiver Schritt wahrgenommen wird. Niemand in der Demokratischen Partei hat sich gegen Harris offen gestellt. Das Team Biden hat ihr die volle Loyalität zugesagt, ist unmittelbar in Wahlkampfmodus umgeschaltet und hat gesagt, sie stehen Harris zur Verfügung. Das sind schon erste positive Anzeichen, dass es vielleicht noch gelingen kann, eine wirklich schlagkräftige demokratische Kampagne jetzt nochmal einzuläuten auf den letzten, auf dieser Sprintstrecke Richtung Präsidentschaftswahl im November.
Wir hatten ja gesagt, wir sprechen wahrscheinlich noch mal bis November. Sie haben sich extra jetzt im Urlaub die Zeit genommen, heute noch mal mit uns zu sprechen. Ich hoffe, ich störe Sie nicht noch mal in Ihrem Urlaub. Vielen lieben Dank, Frau von Daniels, für Ihre Einschätzungen. Wir werden das sicher weiter beobachten. Und dieses Gespräch haben wir am 22. Juli 2024 um 14 Uhr aufgezeichnet.
Vielen Dank, sehr gerne.
Und das war unsere Sonderfolge Inside USA. Zu diesem Thema werden wir sicher in den nächsten Wochen noch öfter sprechen. Also abonniert uns direkt, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Auch aus anderen Regionen der Welt. Und hört doch gerne auch mal rein in den NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni beobachtet darin zusammen mit seiner amerikanischen Frau Jiffa Bourguignon, wie sich der US-Wahlkampf nun weiterentwickelt. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Steffi Fetz, Karin Feltes und Nils Kopp. Produziert hat Michael Heumann. Bis zum nächsten Mal.